Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Moritz Küpper im Studio. Einen guten Abend an einem Tag, an dem sich viele Blicke wieder in den Nahen Osten richten. Denn fast genau ein Jahr ist es her, da brach dort der Krieg zwischen Israel und der Hamas wieder offen aus, der sich über die Monate nun zu einem Vielfrontenkrieg für Israel ausgeweitet hat, unter anderem auch im Libanon gegen die Hisbollah dort. Nun gibt es erste Berichte darüber, dass israelische Spezialeinheiten in den Südlibanon eingedrungen sein sollen. Offenbar die Vorbereitungen für eine weitere Bodenoffensive. Wir berichten gleich, schauen natürlich auf die Nationalratswahlen in Österreich gestern, den Prozess, der dort nun beginnt, genauso wie auf die Zukunft der Grünen Partei in Deutschland, die sich zu einem Kongress getroffen hat. Und auch die private Altersvorsorge ist Thema. Bundesfinanzminister Christian Lindner plant ein Gesetz. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr in knapp einer halben Stunde schauen wir nach Afrika, auf den Kontinent, die Lage dort. Afrikas Jugend, Aufstand gegen Korruption und alte Eliten. Eine Sendung von Bettina Rühl. Nun aber, wie angekündigt, der Blick auf die Lage in Nahost. Israel kämpft an vielen Fronten, greift an, verteidigt sich, je nach Sichtweise, gegen die Hamas im Gazastreifen, im Westjordanland, die Hisbollah im Libanon. Und nun hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auch eine Botschaft an den Iran, an die Menschen dort gesandt. Julio Segator.
Es sind eindringliche Worte, die Israels Premierminister Netanyahu an die Bevölkerung des Iran sendet. Und es ist gleichzeitig eine deutliche Botschaft an das Mullah-Regime. Es gebe keinen Ort im Nahen Osten, an den Israel nicht gehen würde, um die eigene Bevölkerung zu schützen, so Netanyahu. Und wörtlich, es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann. In seiner Videobotschaft, die Netanyahu an das iranische Volk, wie er selbst sagt, direkt ohne Filter und ohne Mittelsmänner richtet, bezeichnet er die Staatsspitze im Iran als Regime, das sich nicht um die eigene Bevölkerung schert und das das persische Volk mit jedem Tag näher an den Abgrund führt. Und Israels Premier wirbt in seiner Botschaft an das iranische Volk um Frieden, wenn der Iran endlich frei sei von den Tyrannen, so Netanyahu, und dieser Moment werde viel früher kommen, als die Leute denken, werde alles anders sein. Beide Völker, das jüdische Volk und das persische Volk, würden endlich Frieden haben. Netanyahu wörtlich an die Menschen im Iran: Lasst nicht zu, dass eine kleine Gruppe fanatischer Gotteskrieger eure Hoffnungen und Träume zerstört. Unterdessen bereitet sich Israel weiter auf eine mögliche Bodenoffensive im Libanon vor. Die Eliminierung von Hisbollah-Chef Nasrallah sei eine wichtige Etappe gewesen, aber nicht die letzte, so Verteidigungsminister Gallant. Um die Rückkehr der Menschen im Norden Israels in ihre Gemeinden sicherzustellen, werden wir alle unsere Kapazitäten einsetzen, betonte Gallant wörtlich.
Julio Segador berichtete aus Israel. Ja, die Lage im Iran, sie könnte entscheidend werden, ob es noch eine weitere Ausweitung der Kämpfe gibt. In welcher Verfassung ist das Land? Wie ist die Stimmung dort? Pia Masuchak.
Hassan Nasrallah sei der Augapfel des Iran, Anführer aller Unterdrückten gewesen. So klingt es am Wochenende auf einer Kundgebung in Teheran, die mutmaßlich zumindest teilweise vom Regime orchestriert war. Auch für Vizepräsident Zarif war Nasrallah ein Held. Mit dem Hisbollah-Chef verliert Teheran die wichtigste Figur in der sogenannten Achse des Widerstands. Doch angesichts dessen sind die Reaktionen für iranische Verhältnisse geradezu zurückhaltend. Konkreten Handlungsbedarf sieht Ebrahim Rezaei, Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses, vorerst nicht.
Die verschiedenen Gruppen der Widerstandsachse werden auf diesen Mord an Nasrallah reagieren. Wir unterstützen jeden, der gegen Israel kämpft und Widerstand leistet.
Die Botschaft bislang: Erstmal sollen die iranischen Proxys ran. Doch die Staatsführung steckt in einer Zwickmühle, das ist offensichtlich. Ein Moderator des staatlichen Fernsehens formuliert es so.
Vor 40 Jahren haben wir uns gewehrt und wir haben gesiegt. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma. Unsere militärische und politische Führung wird sicher die richtige Entscheidung treffen, aber bestimmte Personen führen das Land mit der Warnung vor einem Krieg in die Passivität.
Tatsächlich sind auf die Drohgebärden der letzten Monate nur selten konkrete Angriffe gefolgt. Weder auf die Ermordung von Hamas-Auslandschef Haniyeh in Teheran im Juli, noch auf die israelischen Angriffe im Libanon oder zuletzt auf die Houthis im Jemen gab es bislang mehr als scharfe Worte aus Teheran. Doch der Druck wächst offenbar. Präsident Pezeshkian, bislang eher an guten internationalen Beziehungen interessiert, verschärfte seine Rhetorik am Wochenende. Und Nasser Kanaani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, erinnerte am Montag daran, dass Israel zumindest für den Tod von Haniyeh noch zur Rechenschaft gezogen werde.
Die Ermordung des Märtyrer Ismail Haniyeh durch das zionistische Regime wird nicht unbestraft bleiben. Es gibt für diese Kriminellen keine Immunität vor Strafe und Verfolgung.
Doch so groß die Sorge vor einem Gesichtsverlust sein mag, noch überwiegt offenbar das Interesse, einen Krieg mit Israel zu vermeiden. Ein Krieg, für den es in der Bevölkerung nur sehr wenig Unterstützung gibt. Denn die fordert statt der immensen finanziellen Unterstützung für Hisbollah und Hamas vor allem eines: eine Verbesserung der desolaten wirtschaftlichen Lage, so wie diese Teheranerin.
Wir kämpfen bereits in unserem täglichen Leben. Jetzt auch noch Bomben und Panzer. Das ist einfach schrecklich.
Bei einer direkten Konfrontation mit Israel müsste man wohl auch im eigenen Land mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Das dürfte der iranischen Führung spätestens seit den massiven israelischen Angriffen im Libanon klar sein. Und nicht zuletzt würde man damit die USA als Schutzmacht Israels auf den Plan rufen. Das könne sich das Land gar nicht leisten, ist dieser Iraner überzeugt.
Der Iran kann eigentlich kaum etwas tun, hat weder die militärische Macht noch die finanziellen Ressourcen, um allein einen Krieg mit Israel zu führen.
Vorerst bleibt es bei demonstrativer Unterstützung der iranischen Verbündeten. Die gesamte Achse des Widerstands stünde fest an der Seite Libanons, hieß es vom obersten Führer Khamenei am Wochenende. Um diese Unterstützung zu untermauern, traf sich Vizepräsident Zarif öffentlichkeitswirksam mit dem Hisbollah-Vertreter im Iran. Den wahrscheinlichen Nachfolger von Hassan Nasrallah kennt man im Iran übrigens gut. Hashem Safieddin hat in der heiligen iranischen Stadt Qom studiert. Safieddins Sohn ist außerdem mit der Tochter von Qasem Soleimani verheiratet, dem Kommandeur der Auslandseinheiten der Revolutionsgarde, der 2020 durch einen US-Schlag getötet wurde. Die Beziehungen zwischen Teheran und der Hisbollah dürften also eng bleiben.
Pierre Masruchak berichtete über die Lage im Iran und derweil gab das Pentagon, das US-amerikanische Verteidigungsministerium, bekannt, dass es mehrere tausend US-Soldaten in den Nahen Osten schicken wolle. Sie sollen für Sicherheit sorgen und wenn nötig Israel verteidigen, so das Pentagon heute. Getroffen im Blickpunkt steht aber aktuell, ja, es klang schon an, die Hisbollah im Libanon, der Verbündete eben des Iran. Und trotz des Verlustes will die Hisbollah ihren Kampf fortsetzen. Anna Osius.
Auch nach dem Tod ihres langjährigen Anführers Hassan Nasrallah will die Hisbollah ihren Kampf gegen Israel fortsetzen. In der ersten offiziellen Videoansprache nach den heftigen israelischen Luftangriffen der vergangenen Tage erklärte der stellvertretende Hisbollah-Anführer Naim Qasem: Hisbollah setzt ihre Ziele und ihren Kampf fort. Der Widerstand gegen den israelischen Feind als Unterstützung für Gaza wird weitergehen, ebenso wie die Verteidigung des Libanon und der Zivilisten. Man stelle sich auf einen langen Krieg ein, so der Hisbollah-Stellvertreter. Sollte Israel eine Bodenoffensive starten, seien seine Kämpfer gewappnet und bereit, das Land zu verteidigen. Dennoch fragen sich Beobachter, wie viel Propaganda und wie viel tatsächliche Kampfbereitschaft hinter den Worten steckt. Die Hisbollah wurde in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Das räumte auch der Stellvertreter ein und erklärte:
Inshallah.
Wenn Gottes will, werden wir siegen. Wir brauchen Geduld. In Sachen Bereitschaft, wir haben vorbereitet, was wir haben. Aber reicht das angesichts des deutlich überlegenen israelischen Gegners? Militärbeobachter wie der ehemalige libanesische Brigadegeneral Hassan Yuni, selbst Schiit, sehen die Hisbollah als geschwächt und das wisse auch Israel. In dieser Phase nutzt Israel den kritischen Moment der Hisbollah, indem es seine Luftangriffe intensiviert und seine Operationen fortsetzt. Das Ziel dieser Phase ist es, die Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts zu zerstören. Darüber hinaus weitet Israel seine Angriffe aus. Die Kämpfe im Libanon gehen weiter. Der Iran als engster Verbündeter der Hisbollah erklärte, keine Truppen zur Unterstützung schicken zu wollen, betonte aber die allgemeine Solidarität mit der Hisbollah. Hunderttausende Zivilisten sind im Libanon auf der Flucht vor der Gewalt.
Anna Osius berichtete aus Kairo und auch die Bundesregierung reagiert. Nicht nur stellte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock klar, nachdem Äußerungen von ihr nach der Tötung des Hisbollah-Chefs als Kritik an Israel wahrgenommen wurden, dass Nasrallah, Zitat, ein Terrorist und Mörder war. Die Bundesregierung, sie fliegt auch nicht benötigtes Bodenpersonal aus dem Libanon aus. Uli Haug.
Noch bleiben die Botschaften im Libanon, in Israel und das diplomatische Vertretungsbüro im Westjordanland arbeitsfähig. Allerdings hat man heute aus Beirut Familienmitglieder von Botschaftsmitarbeitern sowie nicht dringend benötigtes Personal ausgeflogen. Dazu hat die Bundesregierung einen Airbus A321 der Flugbereitschaft in die libanesische Hauptstadt geschickt. Von der Bundeswehrmaschine wurden zudem deutsche Staatsangehörige mit medizinischen Problemen mitgenommen. Auf der freiwilligen Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes stehen derzeit 1.800 deutsche Staatsangehörige, die noch im Libanon sind. Ob sie allerdings alle das Land verlassen wollen, ist unklar. Seit Oktober 2023 hat die Bundesregierung deutsche Staatsangehörige offiziell aufgefordert, den Libanon zu verlassen.
Uli Haug berichtete, und so viel für den Moment zu unserem Themenkomplex Nahost, der auch Thema in unseren Kommentaren sein wird, gleich hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr und auch in unserem Podcast Der Tag, seit einer guten Stunde bereits online. Darin ebenfalls die Lage in Österreich. Gestern, da wurde ja im Nachbarland Deutschlands gewählt, die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft. Doch eben um diese FPÖ herum soll nun die Regierung gebildet werden. Nun rückt der Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den Fokus. Aus Wien, Oliver Schosch.
Am Tag nach der Wahl gibt es in Österreich sehr unterschiedliche Meinungen zum Ergebnis. 29% für die rechte und in Teilen rechtsextreme FPÖ. Das beste Ergebnis aller Zeiten, zum ersten Mal Platz 1 bei einer Nationalratswahl. 2,5 Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte ÖVP. Für die einen ist das ein erfreuliches Ergebnis, für die anderen ein böses Erwachen.
Aus meiner Sicht Katastrophen. Es war zu erwarten, dass es in die Richtung gehen wird, aber aus meiner persönlichen Sicht ist es einfach ein herber Kickel, nicht tragbar.
Weil wenn ich mir so die Aussagen vom Kickl anschaue, muss jetzt nicht sein. Ein bisschen mehr Akzeptanz wäre recht nett, nicht nur aufs Herkunftsland bezogen.
Irgendwie war es von Anfang an klar, dass die FPÖ weiter vorn sein wird, weil die FPÖ ist eine, die halt auch wirklich ein paar Dinge wenigstens macht, die sie sagt. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
Die größte Wählerabwanderung, rund 400.000, gab es von der konservativen ÖVP zur rechten FPÖ. Für die Politikwissenschaftlerin der Uni Graz, Katrin Praprotnik, liegt das vor allem an einer großen Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung.
Wir sehen in der ORF-Wahlbefragung eigentlich drei große Themen. Das ist die Teuerung, das ist die Zuwanderung und das ist auch das Thema Gesundheit und Pflege. Und dadurch hat sich schon eine ganz andere Gemengenlage ergeben als noch bei der Nationalratswahl 2019, wo es vor allem eben um Umwelt- und Klimaschutz gegangen ist. Wir haben eine Mehrheit, die ist mit der Entwicklung Österreichs unzufrieden. Dazu kommt bei der FPÖ auch noch in ihrer Wählerschaft doch eine große Unzufriedenheit auch mit dem Funktionieren der Demokratie.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte seinen Wählern immer wieder eingeredet, dass die anderen Parteien nur Scheindemokraten seien. Sonst würden sie ja auch ihn bei einem Wahlsieg zum Kanzler machen. Doch die anderen Parteien haben klar signalisiert, Kickl ist ihnen zu radikal. Die konservative ÖVP, die aktuell in drei Bundesländern mit der rechten FPÖ regiert, will es dieses Mal nicht auf Bundesebene wegen Kickl. Doch der will noch nicht aufgeben.
Ich gebe ihnen noch 2-3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass sie zur Besinnung kommen.
Die meisten Experten gehen davon aus, dass die ÖVP bestimmen wird, wie es weitergeht. Die Spitzengremien tagen an diesem Dienstag. Am wahrscheinlichsten ist es, dass man erst einmal Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten startet, auch wenn deren Inhalte weit von denen der ÖVP entfernt sind. ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer äußerte sich noch nicht zum genauen Fahrplan. Erst einmal muss verdaut werden, dass man so klar gegen die FPÖ verloren hat.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die die Kraft der Mitte vertreten.
Der SPÖ-Chef und Spitzenkandidat Andreas Babler machte am Tag nach der Wahl klar, dass er bereitsteht für Verhandlungen mit der ÖVP.
Jeder wird seine Meinung mitbringen dazu. Und dann bereiten wir uns auch vor für allfällige Sondierungsgespräche. Aber da warten wir natürlich auf einen Auftrag.
Es könnten ziemlich komplizierte Verhandlungen werden, denn die Sozialdemokraten fordern eine Reichensteuer, eine Mietpreisbremse und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Alles Dinge, die die ÖVP im Wahlkampf als linke Träumereien abgetan hat.
aus Wien über die Nationalratswahl, den Tag danach der Bericht von Oliver Schrosch. Und damit schauen wir nach Russland. Auch heute wieder Berichte von Angriffen des Landes auf die Ukraine. Auch darüber, dass der russische Staat seine Ausgaben für das Militär noch einmal deutlich erhöht im kommenden Jahr. Und es gibt Medienberichte, die belegen wollen, dass Alexei Nawalny, der Oppositionelle, wohl vergiftet worden sei. Offiziell ist ja Nawalny in Haft eines natürlichen Todes gestorben. So zumindest die Behörden. Frank Eichmann berichtet.
Seine Videobotschaften erreichten in Russland Millionen, bis Alexei Nawalny im Januar 2021 festgenommen, später zu langjähriger Lagerhaft verurteilt und schließlich in das berüchtigte und abgelegene Straflager Polarwolf im nordrussischen Chab verlegt wurde. Dort, so bis heute die offizielle Version, starb Nawalny am 16. Januar plötzlich eines natürlichen Todes, brach bei einem Spaziergang im Haftlager zusammen, herzbedingt. Zweifel an der offiziellen Version gab es sofort nach dem Tod des erklärten Putin-Gegners, dessen Mutter um die Herausgabe des Leichnams tagelang kämpfen musste. Bestattet wurde Nawalnys Leichnam ohne vorherige unabhängige Autopsie auf einem Moskauer Friedhof. Und nun meldet das russischsprachige Online-Medium The Insider nicht nur neue Zweifel an der Version natürlicher Tod an, sondern hat nach Angaben ihres Gründers und Chefredakteurs Roman Dabrachortow hunderte Behördendokumente auswerten können. Sie deuten auf eine Vergiftung Nawalnys. So beschrieb ein erster Bericht, Nawalny habe sich über Magenkrämpfe und heftige Bauchschmerzen beklagt, sich erbrochen, dann habe er sein Bewusstsein verloren, aber all das wurde schon aus einem zweiten Bericht gestrichen. Der Chefredakteur von The Insider im Online-Sender Dost: Sie wollten kein Strafverfahren einleiten, beschrieben aber die Symptome mehr oder weniger wahrheitsgetreu. Dann kratzten sie sich wohl am Kopf und stellten fest, dass ihre Schlussfolgerung mit den Herzrhythmusstörungen überhaupt nicht zur Beschreibung passt. Denn Herzrhythmusstörungen führen nicht zu starken Unterleibsschmerzen oder Krämpfen. Das sind typische Vergiftungssymptome. Deshalb haben sie alles entfernt, was bei Untersuchungen auf eine Vergiftung hinweisen könnte. Selbst Nawalnys Erbrochenes sei zunächst sichergestellt und analysiert worden. Später verschwanden auch diese Hinweise, heißt es. Ausgewertet hat The Insider Textdokumente. Sie enthielten keine direkten Hinweise auf mögliche Hintermänner der Vergiftung Nawalnys und es sind keine offiziellen, eindeutig zuzuordnenden Dateien, etwa im PDF-Format mit Stempeln und Unterschriften. The Insider selbst gilt in Russland bereits seit über 2 Jahren als unerwünschte Organisation. Kein Grund also, die Ermittlungen zum Tod Nawalnys neu aufzurollen. Zumal schon die ursprüngliche Vergiftung Nawalnys im Sommer 2020 mit dem Nervengift Novichok immer wieder in Zweifel gezogen wird und die erfolgreiche Behandlung in Deutschland. Russlands Außenminister Lavrov am Wochenende: Er war dort bei ihnen in einem Zivilkrankenhaus, wo sie nichts fanden. Dann wurde er in ein Militärkrankenhaus verlegt, wo man diese Substanz fand, Novichok. Später schien er geheilt zu sein, kehrte zurück und starb hier. Dass sie den letztendlichen Beweis für eine Vergiftung Alexei Nawalnys Anfang des Jahres nicht gefunden haben, das räumt auch The Insider-Chefredakteur Dobrochotow ein. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass von Nawalnys Team eine umfassende Enthüllung kommen wird. Solche Pläne haben sie und wir sind selbstverständlich bereit, mit allen russischen und ausländischen Ermittlern zusammenzuarbeiten, die sich mit dieser Angelegenheit befassen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass bei der Redaktion von The Insider im lettischen Riga das Telefon klingeln wird und russische Ermittler um aktive Mithilfe bitten.
Frank Eichmann berichtete aus Moskau und damit schauen wir auf die politische Landschaft hierzulande, auf die Parteienlandschaft, die in diesem Jahr, dem Jahr vor der planmäßigen Bundestagswahl, ordentlich durcheinander gewirbelt wurde. Während das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, nun auf Länderebenen Sondierungsgespräche führt, während wohl im Bundestag bei einzelnen Abgeordneten aus einem weiteren AfD-Verbotsantrag gearbeitet wird, treffen sich die Grünen, um ihre Zukunft, Ausrichtung und Personal zu diskutieren. Sabine Henkel.
Es geht um Weichenstellungen für die Zukunft. Die Grünen wollen vor allem ein positives und optimistisches Bild vermitteln. Im Zentrum grüner Politik soll auch wieder mehr der Klimaschutz stehen. Die grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge, will Klimaschutz mit positivem Denken verbinden. Mehr erklären, dass durch Klimaschutz etwa die Luft besser wird oder der Verkehr leiser und Städte dadurch lebenswerter. Auf einem Kongress diskutieren die Grünen verschiedene Themen. Alle stehen unter dem Motto Mut macht Zukunft. Die Partei erhofft sich neuen Schwung. Sie war zuletzt nach einigen verlorenen Landtagswahlen auch in bundesweiten Umfragen abgerutscht, woraufhin die Bundesspitze zurückgetreten war.
Sabine Henkel berichtete aus Berlin, aus der Hauptstadt, wo Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP nun an einem Gesetz zur privaten Altersvorsorge arbeitet. Jörg Münchenberg.
Mit deutlicher Verspätung hat das Bundesfinanzministerium den Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge an die anderen Ressorts und Verbände verschickt. In dem Entwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, heißt es, die geförderte private Altersvorsorge müsse flexibler, transparenter, renditestärker und kostengünstiger werden, um die Attraktivität der Produkte zu erhöhen. Seit Jahren sind die Abschlüsse für die sogenannte Riester-Rente rückläufig. Zudem wurden viele Verträge inzwischen beitragsfrei gestellt. Mit der geplanten Reform will Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, vor allem die kapitalgedeckten Instrumente und die grundsätzliche Wahlfreiheit für die Anleger stärken.
Gegenwärtig sind wir sehr stark orientiert auf die Versicherungswelt. Dabei bleiben die Kapitalmärkte in Deutschland zu wenig beachtet und deshalb wird eine große Innovation sein, dass man neben dem Versicherungsprodukt aus der Riester-Welt eben auch ein Altersvorsorgedepot führen soll, in das dann mit den gleichen steuerlichen Vorteilen, den gleichen Anreizen hineingespart werden kann.
Erklärte Lindner schon im Frühjahr dieses Jahres. Konkret ist jetzt einerseits die staatliche Förderung eines Aktiendepots vorgesehen. Garantien soll es dafür zwar nicht geben, allerdings sollen die zulässigen Anlagemöglichkeiten durch eine Positivliste geregelt werden. Gleichzeitig sind sogenannte Garantieprodukte vorgesehen, bei denen dann wahlweise 100 oder zumindest 80% der Einzahlungen auch bei der Auszahlung zur Verfügung stehen müssen. Zudem soll aber auch die Auszahlungsphase neu geregelt werden. Dabei können die Anleger zwischen einer lebenslangen Rente oder einem Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr wählen, ohne dass dadurch die Förderung negativ belastet wird. Letztere umfasst für jeden angelegten Euro 20 Cent und wird bei einem maximalen Eigenbetrag von 3.000 Euro auf 600 Euro Zuschuss pro Jahr gedeckelt. Dazu kommt eine Förderung von maximal 300 Euro pro Kind beim höchsten Eigenbetrag von 1.200 Euro. Für Menschen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 26.250 Euro soll es zudem einen Sonderbonus von 175 Euro geben. Von Licht und Schatten im Referentenentwurf spricht Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber dem Deutschlandfunk.
Ich denke schon, dass der Entwurf zwei wichtige Elemente enthält, die eine wichtige Grundlage dafür darstellen, künftig besser privat vorsorgen zu können. Das ist zum einen die Flexibilisierung der Auszahlungsphase und neue Möglichkeiten für den Kapitalaufbau. Wermutstropfen bleibt, dass man sich nach meiner Einschätzung einfach nicht mit den Produktkosten ausreichend auseinandersetzt.
Denn die hohen Vertriebskosten, die wiederum auch die staatliche Förderung deutlich schmälern oder gar auffressen, waren in der Vergangenheit der wesentliche Grund für das schlechte Renommee der Riester-Produkte. Für bereits abgeschlossene Verträge gilt dennoch ein Bestandsschutz. Geht es nach dem Finanzministerium, dann soll die Reform ab dem 1. Januar 2026 greifen.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Dort in der Hauptstadt wurde heute auch Entschädigungszahlungen an ehemalige DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik diskutiert. Wladimir Balzer.
Es ist kein Zufall, dass die SED-Opferbeauftragte beim Bundestag, Evelyn Zupke, sich für Belange der DDR-Vertragsarbeiter einsetzt. Zehntausende Menschen aus Vietnam, Kuba, Angola und eben Mosambik haben in der DDR teils körperlich schwere Arbeit geleistet, wurden aber gesellschaftlich isoliert, sozial benachteiligt und finanziell ausgebeutet. Das Regime nutzte sie als billige Arbeitskräfte, die man jederzeit wieder zurückschicken konnte.
Es war der SED-Staat, der ganz bewusst die Menschen getäuscht hat, der ihnen Rechte genommen und der sie ausgebeutet hat.
Das betraf auch die etwa 17.000 Mosambikanerinnen und Mosambikaner, von denen noch etwa 10.000 leben, die meisten davon in Mosambik. Wenige hundert haben einen deutschen Pass. Darüber hinaus leben etwa 1500 Kinder aus einer deutsch-mosambikanischen Verbindung hierzulande.
Die Geschichte der mosambikanischen Vertragsarbeiter, ihre Geschichte, ist auch unsere Geschichte.
Zum Teil wurden Menschen mit falschen Versprechungen in die DDR gelockt, Wurde ihnen vor der Ankunft eine Höherqualifikation versprochen oder gar ein Studium, dann fanden sich die meisten doch im Tagebau oder in Schlachtbetrieben wieder. Die Betroffenen bekamen nur einen Teil ihres Lohns. Der Rest blieb beim DDR-Staat, der damit dem Regime in Maputo die Gelegenheit gab, eigene Schulden abzubauen. Auf dem Rücken der Vertragsarbeiter. Viele gelten als verarmt. David Makou war 12 Jahre lang als mosambikanischer Vertragsarbeiter im Tagebau in der Lausitz eingesetzt und wurde Opfer der rassistischen Ausschreitungen Anfang der 90er in Hoyerswerda. Er setzt sich heute aktiv für die Rechte der Vertragsarbeiter aus Mosambik ein. Er stellt Fragen.
Wo ist unser Lohn geblieben? Wer hat unser Lohn bis heute? Und warum? Deutschland hat absidiert, was die mosambikanische Staat gesagt hat. Nehme das Geld von den Leuten und zahlst du dann unsere Staatsschuld. Das habe ich nie in meinem Leben gehört, dass eine kleine Gruppe zahlt eine Schuld vor die ganze Stadt.
Um das Unrecht gegenüber den mosambikanischen Arbeitern zumindest teilweise zu adressieren, zahlte die Bundesregierung vor 30 Jahren 35 Millionen Euro als Entschädigung. Das meiste versickerte aber offenbar in dunklen Kanälen des von Korruption geschüttelten mosambikanischen Staates. Die Opfer jedenfalls beklagen seit Jahrzehnten, nichts oder kaum etwas von diesem Geld gesehen zu haben. Sie gehen dafür noch heute auf die Straße und fordern eine wirklich wirksame Entschädigung. So startet die SED-Opferbeauftragte nun gemeinsam mit Vertretern von Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen und Kirche eine Initiative zur Wiedergutmachung. Angestrebt wird ein Entschließungsantrag im Bundestag, der das Unrecht benennt. Vor allem aber erwarten die Opfer einen Entschädigungsfonds. Für den wurde heute eine geschätzte Summe von 50 Millionen Euro genannt. Auf den Cent genau und für jeden Betroffenen einzeln wird eine Berechnung der Entschädigung kaum möglich sein. Daher darf von einer pauschalen Entschädigung ausgegangen werden, die pro halbes Jahr Arbeitszeit in der DDR berechnet werden soll. Inwieweit dies in dieser Legislatur jenseits der Haushaltskrise noch gelingen kann, ist allerdings fraglich, da die Behandlung dieses Themas durch die jetzige Bundesregierung keine Priorität zu haben scheint.
Wladimir Balzer berichtete und wir schauen noch in die USA. Dort tobt aktuell nicht nur ein Hurricane, der Todesopfer fordert, sondern auch ein Wahlkampf. Anfang November ja die Präsidentschaftswahl. Nun reisen der Präsident und die beiden Kandidaten ins Katastrophengebiet. Claudia Sarre.
Allein in North Carolina sind 37 Menschen ums Leben gekommen. Sturm Helene brachte Rekordmengen an Regen, Dämme brachen und Flüsse und Bäche verwandelten sich in reißende Ströme. In der Region rund um die Stadt Asheville bei den Blue Ridge Mountains wurden mehrere Ortschaften ausradiert. Häuser, Straßen und Brücken wurden komplett zerstört oder unter Schlamm begraben. Die Wasserversorgung und Handynetze wurden lahmgelegt. Tausende Menschen haben weder Wasser noch Essen. Rettungskräfte müssen die Bewohner aus der Luft versorgen, da hunderte Straßen unpassierbar sind. 4 wichtige Autobahnen in North Carolina und Tennessee sind ebenfalls gesperrt. Niemand hier war auf ein solches Ausmaß an Überschwemmungen und Erdrutschen vorbereitet, so Diane Criswell, Chefin der Katastrophenschutzbehörde FEMA. Hurricane Helene war Donnerstagnacht an Floridas Golfküste auf Land getroffen und dann als Tropensturm rund 800 Kilometer nordwärts gezogen. Die Schäden in 6 Bundesstaaten gehen in die Milliarden. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Über 2 Millionen Haushalte sind ohne Strom. North Carolina und Georgia gehören zu den wahlentscheidenden Swing States. Auch deswegen haben Präsident Biden sowie die Präsidentschaftskandidaten Trump und Harris für diese Woche ihren Besuch angekündigt.
Claudia Sarre berichtete aus den USA und wir kommen zum Abschluss der Sendung noch zum Sport, denn nach rund 14 Jahren und 144 Länderspieleinsätzen soll nun Schluss sein für Alexandra Popp in der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Sie übt aktuell auch das Kapitänsamt aus, aber hat nun ihren Rücktritt angekündigt. Martin Seidemann.
In einem Video hat Alexandra Popp ihren Abschied angekündigt. Nach, wie sie sagte, langen, tränenreichen Überlegungen. Sie habe immer betont, dass ihr Bauch die Entscheidung treffen werde. Nun habe er entschieden. Am 28. Oktober wird Alexandra Popp ein letztes Mal für die DFB-Auswahl spielen. In Duisburg, dort, wo sie 2010 auch ihren ersten Auftritt für das Nationalteam hatte. Ihren größten Triumph im DFB-Trikot feierte Popp 2016 im Maracanã, als sie Gold bei den Olympischen Spielen in Rio holte. Als Kapitänin führte sie ihr Team 2022 ins EM-Finale, das gegen die Gastgeberinnen aus England verloren ging. Im Sommer dieses Jahres gewann die Stürmerin Bronze bei den Spielen in Paris. DFB-Präsident Bernd Neuendorf würdigte die Karriere von Alexandra Popp. Sie stehe für alles, was den Frauenfußball auszeichne: Qualität, Spielfreude und Nahbarkeit. Mit ihrer offenen und ehrlichen Art sei sie eine herausragende Botschafterin des DFB gewesen. 144 Spiele lang. Das 145. kommt noch dazu. Dann ist Ende Oktober Schluss.
Alexandra Popp ist aus der Fußballnationalmannschaft der Frauen zurückgetreten. Martin Seidemann berichtete. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über die Situation in Afrika. Und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag, unter anderem über das Dilemma des Iran. Damit enden Sie diese Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.